Deutschlandfunk Kultur Interview.
Die Pandemie in den Griff kriegen, das funktioniert offenbar vor allem über Zahlen. Und ständig wird verglichen die Zahl der Neuinfektionen, die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Menschen innerhalb einer Woche, die Zahl der Getesteten und die Zahl der mit Covid-19 belegten Intensivbetten. Professorin Angelika Epple ist Historikerin und Sprecherin des Sonderforschungsbereichs Praktiken des Vergleichens an der Universität in Bielefeld. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Über mangelndes Forschungsmaterial können Sie sich derzeit nicht beklagen, oder?
Da haben Sie wirklich recht. Wir können davon ausgehen, dass die Corona-Epidemie dazu geführt hat, dass wir alle in einer Schule des Vergleichens leben.
Das Bedürfnis nach Vergleichen, das scheint mir ein ambivalentes zu sein. Vergleiche relativieren, aber sie sollen ja dann doch auch für ein Stück Sicherheit sorgen, weil man sich eben abgrenzen kann. Inwieweit liege ich da einigermaßen richtig?
Ja, ich würde sagen, da treffen Sie ganz gut den ambivalenten Charakter des Vergleichens. Insofern Vergleichen einerseits Unterschiede hervorhebt, aber andererseits ja davon ausgeht, dass es auch eine Vergleichbarkeit gibt, also eine Gemeinsamkeit, eine Ähnlichkeit, die die Unterschiede überhaupt sichtbar macht. Das heißt, Gemeinsamkeiten und Unterschiede werden miteinander in Beziehung gesetzt und ausgehandelt und dadurch entsteht eben oft dieser Effekt von Relativierung.
Wann haben die Menschen überhaupt damit begonnen, sich zu vergleichen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also wir gehen in unserem Sonderforschungsbereich davon aus, dass es keine Gesellschaften gibt, in denen nicht verglichen wird. Also wir glauben, dass das Vergleichen eine Alltagspraxis in eigentlich allen Gesellschaften ist. Insofern kann man weniger sagen, wann hat das Vergleichen begonnen, als viel besser, wie hat sich das Vergleichen verändert im Laufe der Geschichte. Und da haben Sie einen wesentlichen Punkt genannt. Was wir sehen im 19. Jahrhundert ist die Entwicklung hin zum Vergleichen mit Zahlen. Und das Vergleichen mit Zahlen hat eben ganz besondere Schwierigkeiten und Effekte, die es mit sich bringt, die wir heute erleben können.
Manche können ja auch nicht so gut lesen oder rechnen. Und dann ist es eben nicht so, dass jeder fünfte Berliner Corona hatte, ohne es zu merken, sondern es ist so, dass bei allen Corona-Infektionen es jeder fünfte Berliner nicht gemerkt hat. Wie sehr müssen Sie sich mit solchen Missverständnissen herumschlagen?
Also für uns als WissenschaftlerInnen ist es eben genau interessant herauszubekommen, wie entstehen solche, wie Sie sagen, Missverständnisse. Es liegt aber in der Natur vom Umgang mit Zahlen und beim Vergleichen verstärkt sich diese Tatsache, dass Zahlen den Anschein erwecken, sie seien selbstverständlich. Also sie wären ohne Erklärungen, ohne Kontextwissen nachvollziehbar und könnten für sich selbst sprechen. Und das ist eben gerade in Zeiten von globalen Prozessen besonders interessant, weil man dann denkt, ja gut, ich kann doch die Zahlen aus China oder England nehmen und sie mit den Deutschen vergleichen, weil Zahlen sind Zahlen. Und das ist eben ein großer Irrtum. Sondern Zahlen und das Vergleichen mit Zahlen ganz besonders versteckt eigentlich einen grundlegenden Mechanismus, der mit dem Vergleichen einhergeht. Sie müssen nämlich, um etwas vergleichen zu können, die beiden Einheiten, die Sie vergleichen wollen, erst vergleichbar machen. Es ist überhaupt nicht selbstverständlich. Sie kennen das Sprichwort Äpfel und Birnen, dass man klar. Äpfel und Birnen miteinander vergleichen kann. Wird ja gesagt, man könne es nicht. Aber natürlich können Sie das vergleichen. Es kommt eben auf denjenigen an, der ein Anliegen hat. Wenn ich mich zum Beispiel für den Zuckergehalt in Früchten interessiere, dann kann ich auch Äpfel mit Birnen vergleichen. Es kommt also auf die Fragestellung an. Und das trifft auch bei den Zahlen zu. Welche Zahlen nehmen Sie, wie organisieren Sie ein Sample und was können Sie dann für Aussagen aus diesen Vergleichen ableiten?
Aber macht denn dann das tägliche Vergleichen überhaupt Sinn, was wir jetzt seit mehr als einem Jahr betreiben?
Ja, also ich würde sehr stark unterscheiden zwischen dem, was das Vergleichen als wissenschaftliche Methode auszeichnet. Und wenn Sie wissenschaftlich vergleichen, dann müssen Sie Ihre Vergleichsmechanismen offenlegen. Das heißt, Sie müssen genau sagen, ich kann die Sterblichkeitsrate in einem Altersheim vergleichen mit der Sterblichkeitsrate in einem Kinderheim unter folgenden Bedingungen. Und dann machen Sie genau deutlich, was Sie dazu geführt hat, dass Sie diese beiden Gruppen miteinander verglichen haben. Sie machen die Kriterien streitbar. Sie ermöglichen Falsifizierbarkeit. Im alltäglichen Vergleichen aber was also nicht der wissenschaftlichen Methode folgt, versuchen sie genau diesen Konstruktionscharakter zu verstecken. Sie behaupten, es wäre objektiv, was sie tun. Und damit entziehen sie eigentlich das Vergleichen der Diskussion. Besonders stark machen das die Verschwörungstheoretiker. Da können sie ja mit keinem Argument kommen, denn Verschwörungen werden ja gerade von den Zeitgenossen nicht erkannt. Das heißt, sie können niemals die Kriterien, die zu Vergleichen führen, streitbar machen und widerlegen, falsifizierbar machen, wie wir Wissenschaftler sagen.
Verglichen wird auch das Impftempo, dass Großbritannien schneller impft als Deutschland. Das ist schon lange klar. Jetzt ist aber Deutschland in der Impfrangliste auch von Marokko überholt worden. Über wen oder was sagen die entsprechenden Kommentare am meisten aus?
Ja, das ist ein ganz tolles Beispiel. Also wir müssten ja ganz genau wissen, wie viel Impfdosen überhaupt vorhanden sind, um ein Impftempo überhaupt miteinander vergleichbar machen zu können. Das heißt, um einen solchen Vergleich nachzuvollziehen, brauchen wir sehr, sehr viele Informationen, die dann in der öffentlichen Kommunikation schnell verloren gehen. Was Ihr Beispiel aber besonders gut zeigt, ist, dass das Vergleichen häufig eine Wertung ist, die aber gar nicht explizit gemacht wird. Wenn Sie sagen, ja, sogar Marokko ist schneller, dann unterstellen Sie ja eine Wertigkeit, dass Sie nämlich Marokko gar nicht zugetraut hätten, so schnell zu sein, wie das Deutschland mit seinem sehr guten medizinischen System. Das heißt, Vergleichen und Werten geht sehr häufig Hand in Hand, wird aber zugleich hinter vermeintlich objektiven Kriterien versteckt.
Inwieweit halten Sie es für wahrscheinlich, dass wir mit Ende der Pandemie die Kulturtechnik des Vergleichens vergleichsweise besser drauf haben als zurzeit?
Also da ich ja finde, dass viele Epidemiologen und Infektiologen eine sehr, sehr gute Wissenschaftskommunikation betreiben, habe ich große Hoffnung, dass wir von der Schule des Vergleichens viel mitnehmen.
Es gibt auch Historikerinnen, die eine gute Kommunikation betreiben, by the way.
Ach, das nehme ich mal als Kompliment. Dankeschön.
Das dürfen Sie gerne machen. Historikerin Angelika Epple. Sie untersucht die Praktiken des Vergleichens an der Universität Bielefeld. Und wir haben vergleichsweise lange darüber gesprochen hier in Deutschlandfunk Kultur. Und ich bedanke mich herzlich.
Gerne.